Ist das gut oder kann das weg?
Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand die Gilde der fahrenden Händler.
Vangelis ist schon toll. 1492. Das ist aus dem Film. Es gab mal so einen Boxer, aber es ist egal. Vangelis. Der hat auch die Musik zu Blade Runner gemacht.
Also du bist gerade irgendwie musikbegeistert, habe ich das Gefühl.
Ja, ich mache jetzt nur noch Musik intro, bis die GEMA uns abstraft.
Weil du singst, ich glaube nicht, dass die GEMA sich dafür interessiert, wenn du irgendetwas einsingst, einsummst oder so. Es ist ja schon schwierig, das überhaupt zu erkennen, was du einsummst. Ich hab's nicht erkannt.
Ich wollte gerade sagen, ich treffe eh keinen Ton.
Ich hab's nicht erkannt.
Aber du kennst Conquest of Paradise?
Ja. Gut. Aber ich hab's nicht erkannt. Asche auf mein Haupt.
Tja, du hast ja auch keine Kompetenz.
Genau.
In Musik erkennen. Worin du aber Kompetenz hast, ist in...
Statistiken.
Ja, das wollte ich sagen. Mach Statistiken, Martina.
Die Gilde der fahrenden Händler ist 2022 schon rausgekommen bei AEG als The Guild of Merchant Explorers. 2023 hat dann Skellig Games das auf Deutsch rausgebracht. Das Spiel ist von Matthew Dunstan und Bridgie Gilbert. Es hat ein Ranking von 7,7, eine Schwierigkeit von 2,05 von 5 und ist für 1 bis 4 Spielerinnen. Die Community of BGG sagt, am besten zu zweit.
Mhm.
Finde ich jetzt nicht so, aber okay.
Ja.
Eine Partie dauert ungefähr 45 Minuten. Ja, würde ich zustimmen. Kann mal ein bisschen länger sein, je nachdem. Also wenn man so viert spielt, ist es natürlich ein bisschen länger als zu zweit.
Aber wenig, ne? Weil wir spielen ja alle gleichzeitig. Also eigentlich
genau.
Ist das nicht, würde ich noch nicht mal sagen. Wenn die es alle können, dann ist das genauso lang.
Ja, aber du
deswegen
wartest.
Deswegen ist es auch zu viert.
Ja,
auch,
aber ja. Du wartest halt teilweise ein bisschen länger, bis die Leute alle ihre Züge gemacht haben.
Oder
wenn du zu zweit
Klo
spielst.
Geht. Ja, verstehe. Ne? Ja, aber, ne.
Das Ganze ist ab 14 Jahren. Ich denke, dass hier sind wir wieder geschuldet den ganzen kleinen Einzelteilen. Die Community bei BGG und die Spiel des Jahres Jury sagt ab 10.
Hm. Okay.
No?
Die Gilde der fahrenden Händler.
All-Time Plays 23.378. Es ist halt einfach ein Spiel, es gibt schon relativ lange. Im englischen Bereich, ne, halt schon 2 Jahre. Diesen Monat haben es dann deswegen auch schon nur noch 583 auf BGG gelistet. Es ist halt für die englischsprachige Community ein altes Spiel. Ne? Es ist halt bei uns nur dieses Jahr neu raus, also letztes Jahr neu rausgekommen. Im Besitz haben es 7.443 Leute und im Overall Rank, das ist die Liste, wo Gloomhaven auf der 1 war, hat es den Platz 453. Das waren meine Statistiken.
Das ist ja sehr schön.
Die Gilde der fahrenden Händler ist ein Roll and Ride ohne Roll and All Ride.
Ohne Roll and All and Ride.
Wir haben ein Flip and Sets. Also wir.
Flip and Sets.
Wir drehen eine Karte um.
Immerhin, das ist nicht.
Ne?
Also eigentlich hat man mal Roll and Ride gehabt,
genau.
Aber hier wird weder gerollt noch gerightet, hier wird geflippt und gesetzt.
Genau, also wir hatten dann ja auch schon viele Flip and Rides als Weiterentwicklung, dass man halt einfach keine Würfel hat, sondern Karten, die man umdreht. Und hier haben wir jetzt das Ride auch noch weggenommen. Wir haben zwar unsere Pläne vor uns und es sieht eigentlich auch alles so aus, als könnte man da jetzt einfach seine Kreuzchen malen.
Das
ist sogar beschichtet und so.
Hochwertig. Das ist Linen-Finish auf dem Spielbrett.
Ja.
Linen-Finish.
Aber wir sollten da nicht mit unseren Stiften markieren, sondern wir haben kleine Klötzchen.
Und damit auch bitte nicht markieren, drück rein.
Nee. Und wir haben dafür Erkundungskarten. Und zwar kommen immer die 5 gleichen Erkundungskarten. Ich kann entweder ein Bergfeld oder 2 Wüstenfelder, 2 Wiesenfelder, 2 beliebige Felder aneinander oder 3 Wasserfelder in der Reihe. Die kommen jede Runde und ich weiß, dass die kommen, aber ich weiß nicht, wann sie kommen. Ja, wir starten alle auf der gleichen Map, am gleichen Startfeld. Dann gibt es aber solche sogenannte Ära-Karten. Wir spielen 4 Zeitalter durch. Und jedes Mal, wenn die erste Ära-Karte kommt, da ist eine große 1 drauf, dann kriegt jeder von uns 2 individuelle Erforschungskarten, die nur für einen selbst gelten. Und davon kann man sich eine aussuchen. Und die kommt dann jedes Mal dran, wenn die Ära-1-Karte ausgeführt wird. Wenn wir ein Zeitalter weiter sind, kommt die Ära-2-Karte dazu. Dann macht man das auch, wenn die das erste Mal gezogen wird, kriegt man 2 Karten zur Auswahl. Und das alleine reicht, um das Spiel für jeden individuell anders zu machen.
Mhm.
Weil es ist so, dass man zum Schluss nie das gleiche Spiel, also man spielt das gleiche Spiel, aber man hat nicht den gleichen Plan oder man macht nicht die ganze Zeit die gleichen Sachen. Obwohl man eigentlich die gleichen Aktionen macht.
Und jetzt ist das so, dass diese Ära-Karten, diese Ären, diese
Zeitalterkarten.
Errata-Karten.
Nee, auch nicht.
Ären, das Feld der Ären. Dass diese Karten so ein bisschen überpowered wirken. Ne? Also im Gegensatz zu den normalen Aktionen hast du wirklich so, wow, du kannst jetzt das machen. Und dann sind alle neidisch darauf, was sie machen kann. Und wenn am Ende jemand gewonnen hat, dann nur wegen dieser einen Karte.
Ja, aber die sind alle relativ stark. Ne? Also es sind meistens 4 oder 5 Felder mindestens, die ich irgendwie besetzen kann. Denn was wir euch noch nicht erzählt haben, was wollen wir denn machen? Wir wollen Handelsstrecken bauen. Ja? Und dafür versuchen wir Handelsposten zu verbinden. Wir versuchen Handelsstrecken zu machen. Wir versuchen Dörfer zu errichten. Denn das Problem an dem ganzen Spiel ist, nach der ersten Ära, nach dem ersten Zeitalter, werden alle Klötzchen auf dem Plan weggeräumt. Das heißt, wenn ich nicht irgendwo ein Dorf oder so errichtet habe, fange ich wieder am gleichen Startpunkt an. Wenn ich es aber geschafft habe, ein Dorf oder sowas zu errichten, dann habe ich auf einmal 2 oder 3 Startplätze, je nachdem, wie viel ich habe. Und dadurch kann ich mich immer weiter über die ganze Karte ausbreiten, was ja auch irgendwie logisch ist, ne? Man hat ja irgendwo angefangen, wo man angelandet ist mit dem Schiff oder so. Das ist halt auch so ein Landeplatz auf der Karte. Und dann breitet man sich aus. Und je weiter man sich ausbreitet, und wenn da ganz viele Leute sind, ne? Und man sozusagen so ein ganzes Gebiet für sich hat, dann darf man halt ein Dorf hinsetzen. Und von diesem Dorf aus kann ich mich in der nächsten Runde dann auch weiter verbreiten. Das finde ich ist relativ cool gemacht. Oft ist es so, wenn man das erste Mal spielt und es sagt einem keiner das, dann überrascht einen das ziemlich am Ende des Spiels, am Ende der ersten Ära, dass irgendwie alles weggeräumt wird. Aber dann hat man die zweite, um alles aufzubauen.
Mhm. Man hat halt, man muss ja dazu sagen, es ist auf dem besten aller Feldern, nämlich dem Hexfeldern. Man spielt auf einer Hexfeldkarte mit so kleinen Hexfeldern. Und dann breitet man sich aus mit diesen Karten, die aufgedeckt werden, nach dem Motto, oh, du darfst jetzt 2 Wiesen oder 2 Wüsten.
Genau, es muss Sachen halt immer angrenzend sein von irgendeinem anderen deiner Klötzchen. Genau. Oder der Startstelle.
Und wenn ich halt so ein ganzes Gebiet eingezäunt habe, also quasi, das sind so Biome, die man quasi dann alle mit Klötzchen bedecken kann, dann darf man das, wie gesagt, legen, was du sagtest,
ein Dorf.
Auf eine der Stellen und dann hat man diesen Ausgangspunkt. Das ist am Anfang, man startet zwar, also man startet zwar an Wüste, an Wald und an Gebirge oder was ist das, Hügel, ne? Berge gibt's ja auch, die sind aber undurchdringlich.
Genau, das ist auf eine der weiteren Karten, weil wir haben dazu halt auch noch 4 verschiedene Karten, die halt mit einem selbst das Spiel immer ganz unterschiedlich spielen lassen.
Und wenn man auf diesen kleinen Bergen dann quasi die Felder dann alle hat, dann heißt es, der Bergfried ist komplett, nein, das ist ein anderes Spiel. Dann heißt es, da darf ich dann eins dieser Klötzchen quasi stehen lassen, austauschen.
Gegen ein Dorf,
genau. Und dann habe ich diesen für die nächsten Runden. Und wir haben ja nur 4 Runden insgesamt, oder?
Ja, genau.
Also das ist schon sehr knapp. Erinnerst du dich an dieses Spiel, wo alle sagten, oh, nur 3 Runden, oder was war das, die Weiße Burg?
Die Weiße Burg.
Mit wie viel? Oh, nur
9 Aktionen.
Nur 9 Aktionen, hier hat man mehr Aktionen, aber auch weniger Bonusaktionen. Aber nur 4 Runden, huiuiui. Der Plan sieht schon sehr schön aus. Also man setzt auf einen sehr schönen Plan und was man dazu sagen muss, jeder hat seinen eigenen Plan, wir kommen uns nicht in die Quere. Jeder hat denselben Plan, also den gleichen Plan. Mit den gleichen Sachen, aber jeder macht was anderes auf diesem Plan. Wir sind quasi in Parallelwelten unterwegs.
Ja, und man kann am Anfang so ein bisschen gucken, was macht denn der andere und kann sich da vielleicht auch dran orientieren.
Also aber du brauchst das anscheinend, ich habe das nie gemacht. Ich orientiere mich doch nicht an anderen. Mach mein eigenes Ding.
Aber es geht ja darum, dadurch, dass alle Informationen offen sind, ist das jetzt nichts, was irgendwie, also wo man nicht halt auch gucken könnte, wenn man am Anfang unsicher ist. Aber sobald halt die individuellen Ära-Karten reinkommen, die individuellen Erkundungskarten, da geht's halt auseinander. Ja. Weil man halt ganz unterschiedliche Sachen dann machen kann. Und das finde ich so elegant gelöst.
Ja, und wir haben auch bei den Grundaktionen gibt's auch zwei Fragezeichenfelder, die sind halt auch dann,
ja, die kann ich halt auch irgendwo hin
beliebig
machen.
Ja. Und dann kann man sich auch schon differenzieren von den anderen. Und selbst wenn ich nur ein Feld anders lege, dann habe ich schon wieder eine ganz andere Ausgangsposition. Ja. Ja, und dann würde ich halt so Münzen einsammeln. Es gibt so kleine Handelspöstchen, die möchte ich gerne auch.
Ich will Handelsposten miteinander verbinden. Ja. Dann kann ich die Zahl, die da draufsteht, das ist die Wichtigkeit des Handelsposten, kann ich dann miteinander multiplizieren und das bekomme ich an Münzen. Ja. Und das ist der große Knackpunkt an diesem Spiel. Also wenn ich was meckern würde, würde ich an dem Spiel die Münzen meckern. Denn man soll die geheim auf der Rückseite.
Aha, also sind doch nicht alle Informationen offen. Ich wollte eben schon was sagen.
Siegpunkte. Ja. Die soll man geheim umgedreht bei sich liegen lassen. Das macht das ganze Spiel aber total kompliziert, weil alle Münzen sehen gleich aus.
Und die Unterseite ist dann anders?
Die Unterseite ist anders und ich bin halt ständig am Wechseln, weil ich natürlich auch nicht 20 Einer da liegen lassen kann, dann sind die Einer alle.
Ne? Und theoretisch müsste man dann, wenn man misstrauische Leute hat, müsste man alles aufdenken, sagen, hier, ich habe zwei Fünfer, kann ich bitte eins
hier? Ja, also es ist ein ziemliches Hin- und Her-Wechselei und dann kann man die auch offen liegen lassen. Also wir haben die zum Schluss jetzt eigentlich immer offen liegen gehabt, weil dieses...
Wer hat dann am Ende gewonnen? Überraschung, macht eh keinen großen Unterschied mehr, ne?
Weil ich kann hier ja nicht richtig gegen jemanden, also ich kann ja nicht gegen jemanden spielen. Ja, also kann. Selbst wenn ich weiß, der hat viele Punkte. Es gibt eine kompetitive Sache, das sind die Aufträge. Ich habe immer drei unterschiedliche Aufträge in der Mitte, wo es halt darum geht, wer das als erstes erreicht. Ja. Wie zwei Türme entdeckt. Die Türme sind immer ganz am Rand. Oder ich kann Schätze in Ruinen suchen. Ne? Der Erste, der fünf Ruinen durchsucht hat. Oder der Erste, der drei Dörfer im Berg gebaut hat oder sowas. Und da kriegt man halt mehr Punkte, wenn man der Erste ist. Kriegt man halt 10 Punkte und die Zweiten kriegen 5 Punkte. Das ist so das Einzige, wo ich vielleicht jemand was wegschnappen kann, wo ich vielleicht ein bisschen mehr drauf achte. Wer spielt denn gerade darauf? Lohnt sich das? Ansonsten habe ich halt Münzen auf den Feldern teilweise drauf. Ne?
Schiffswracks.
Genau.
Die erwähnten.
Da kriege ich, wie gesagt, Schätze. Schätze können halt irgendwelche Endsiegbedingungen sein, wie du kriegst noch mal einen Punkt mehr für jeden Turm, den du entdeckt hast.
Das ist dann auch wieder so, okay, ich bin jetzt nicht auf diese Türme gegangen und jetzt kriege ich diese Siegbedingungen. Dann denke ich mir, ja. Oh.
Ja, aber dadurch, dass man ja oft sehr viele Schatzkarten einsammelt. Ne?
Ja, manchmal. Manche tun das, manche gehen darauf. Man kann nicht auf viele Dinge gehen.
Ja. Das ist aber auch nicht so wichtig. Das ist eine Schatzkarte, kann auch sein, dass ich nur 2 Geld kriege.
Wie langweilig. Das ist so das, wo ich mir denke, okay, wir sind Händler und wir machen Geld. Und was kann ich mit Geld machen? Ja, nix. Das sind die Siegpunkte.
Ja.
Okay. Ja, da habe ich so zum ersten Mal schon ein bisschen gedacht, okay. Ja. Übrigens, wir können auch nicht Amerika entdecken, denn das sind Fantasiekarten, die einfach nur Hexfelder sind, wild zusammengewürfelt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Terra Mystica Spielplan.
Ja. Aber es ist halt mal, der eine hat halt Berge, der andere hat Edelsteine noch mit dabei. Der Anfangsplan, da kommt man halt überall relativ gut hin. Ne?
Sehr schön, auch von den Farbgestaltungen her, so ein bisschen pastellartig, bisschen landkartenartig, so.
Aber deswegen,
Papyrus, das ist schon.
Ich finde das interessant, dass du das als so schön darstellst, weil es gibt genau die Gegenstimmen, die ich halt gar nicht verstehen kann, die sagen, das ist so blass, es ist alles nur in so,
das war ja so eine
beige
Karten.
Und sowas, genau.
Ja, beige.
Beige, grau.
Ich bin langweilig, ich mag beige bei meinen Karten. Was wollen die denn sonst haben?
Weiß auch nicht, irgendwas Bunteres.
Ja, so Neon am besten, so Schnitzeljagdfarben.
Ja.
Ja, also die Länder heißen Knidaria oder Kazan.
Genau, ich habe dir jetzt den Plan hingelegt mit den unterschiedlich, also mit den hinteren.
Ja, und wir starten eigentlich immer
ziemlich... Avenia ist die Startkarte.
Avenia.
Ne? Ja. Und wir haben noch Argon.
Akhon. Okay. Ja. Und es ist also, wir starten auch relativ in der Mitte immer, so dass wir uns in alle Richtungen aus ausdehnen können und ausbreiten können. Also auf den Karten, das ist mehr Abenteuer, die Karten versprechen mehr Abenteuer, als die Mechanik am Ende rausgibt, finde ich. Also, guck mal, wenn du die anguckst, hier in den Bergen, da sind Vulkane, aber da kann ich gar nicht hin. Oder hier sind diese Riffs, das ist so versunken und, also das sind wirklich so Karten, wo du dir denken kannst, ja, da könnte meine nächste Rollenspielkampagne auch drauf spielen, da könnte ich Abenteuer erleben. Aber als Merchant Explorer, also als Kaufmann, Erforscher, wie es im Original ist, wir fahren nur rum und wir handeln dann.
Wir handeln halt auch nicht richtig, ne? Also das Handeln sind halt irgendwie diese Gildenstraßen, diese Gildenposten, die man miteinander verbindet. Aber man handelt auch nicht wirklich, ne? Das Thema kommt so semi rüber, ne? Also man hätte das sehr wahrscheinlich auch mit einem anderen Thema machen können. Aber es ist ein schönes, rundes Spiel. Es ist ein
Euro.
Flip and Sets? Nein.
Ein Euro, klar, Flip and Sets ist die Mechanik.
Du kannst nicht alles in Euro setzen. Das ist eigentlich ein Flip and Ride ohne Ride.
Ja, und ein Flip and Ride sind Euros. So.
Quatsch.
Okay.
Wenn
du das sagst.
Mit unterschiedlichen Plänen, unterschiedlichen Zielen. Man kommt sich nicht wirklich viel in die Quere. Die Interaktion ist relativ niedrig.
Das sind übrigens gute Merkmale für einen Euro. Okay. Aber dafür, dass es halt nur ein Euro ist, das war gar nicht abfällig. Also es wirkt ziemlich abfällig, wenn ich das so sage. Ist es ein Spiel, was trotz alledem, was ich jetzt so gemerkelt habe, das ist halt, es versetzt mich halt trotzdem, wenn ich diesen schönen Spielplan mit Linnenfinish auf meinen Plan lege und auch keinen habe, der mir hier dran rumfummelt und ich kann mein Ding durchziehen, ja, dann spiele ich vielleicht ein bisschen solitärisch.
Aber es hat ja auch extra Solo-Regeln. Ich kann es alleine spielen und ich kann es relativ gut alleine spielen.
Ja, da habe ich so eine Leiste bei jemandem gesehen. Ist die dabei?
Nein.
Okay.
Braucht man die?
Ist das eine Siegpunktleiste?
Nee, genau. Es gibt inzwischen Leute, die halt gesagt haben, ich habe auf dieses Geld hin und her tausche keine Lust.
Ja.
Ich mache mir einfach eine kleine, da hat jeder dann so eine eigene kleine Kramerleiste.
Ja, nee, die Kramerleiste ist außenrum.
Ja, okay.
Oh, so, wo man das außen drauflegt. Eine Universal-Kramerleiste. Stell dir das mal vor. Du hast einfach so eine Spielmatte und dann hast du immer eine Kramerleiste außenrum. Okay, die Spielpläne müssen dann alle gleich groß sein. Aber
also das Schwierige ist halt...
Gute Idee, Martina.
Wir sind hier ja teilweise in Punktewerten später bei 150, 180, 200 Punkten.
Naja, du vielleicht, ich nicht. Ja. Ich erkunde lieber.
Ja.
Mir ist das Geld nicht so wichtig, weißt du? Ich mache lieber Erkundungen und...
Genau.
Ja.
Es ist sehr vielfältig. Bei uns muss man jetzt sagen, wir spielen dieses Spiel jetzt seit einem Jahr und es macht immer noch Spaß und ich habe immer noch nicht das Gefühl, ich habe jetzt die Super-Taktik raus für jeden Plan und so. Es ist individuell genug, dass ich jedes Mal eigentlich Lust habe, das auch wieder anders zu spielen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann einfach den gleichen Schuh runterspiele, so wie bei einigen Euros.
Ja, also ich fange mal an, ne, ob das gut ist oder weg kann. Ich wollte eigentlich gerade schon mal anfangen, aber ja. Diese Pläne laden zum Träumen ein. Also für mich, das ist wirklich diese Sache, wo ich sagen würde, da ist Abenteuer.
Aber hier die Pilze.
Das sind Quallen.
Das sind Quallen.
Die Pilze sind Quallen. Okay. Und da ist so ein kleiner Wagen mit so einem, also da ist mehr Abenteuer auf diesen wunderschönen Spielplänen, als nachher im Spiel ist, weil das ist so immer, wo ich denke, okay, eigentlich geht's nur um das Geld sammeln, aber so what? Ich guck, dass ich das hier noch erkundet kriege, ich guck, dass das hier noch geht und manchmal ärgert man sich dann so, okay, es reicht dann doch nicht mehr. Ich weiß, das kommt noch da und da, aber wenn das zuerst kommt, dann schaffe ich das nicht mehr dahin, weil ich muss zuerst übers Wasser, um dann auf der anderen Seite weiterzugehen, weil wenn ich vorher die Wasserkarte aber nicht kommt, dann komme ich nicht rüber auf die andere Seite.
Da muss man anders planen.
Ja, da muss man umplanen, ist schon klar. Aber man ärgert sich ja dann trotzdem, wenn man das so schön hätte sein können. Und dann denkst du dir, ja. Insofern, wir haben diese Zaubertürme, die außen sind, wo ich wirklich viele von besuchen will. Aber es sind keine Zauberer drin. Ich war da, es hat nichts passiert.
Doch, du hast Punkte dafür bekommen.
Also ich freue mich ja immer auf diese Ruinen. Und wenn ich da hinkomme, dann...
kriegst du einen Schatz.
Und das sind 2 Punkte. Ja.
Oder ein Würfelchen, was du setzen kannst. Und das kann entscheidend sein.
Was wirklich Spaß macht, muss man sagen, ist diese Kernmechanik, dass ich diese 3, am Ende sind es 3
Sonderfähigkeiten.
Sonderfähigkeiten, die nur ich habe, wo ich mir dann so ein bisschen was aussuchen konnte, wenn die dann im Zusammenspiel funktionieren und das dann tatsächlich so ein bisschen aufgeht, wie ich denke, okay, so kann ich meinen Plan optimal bespielen. Das ist wirklich sehr, sehr befriedigend und das, da ziehe ich meinen Spielspaß raus, auch wenn ich der Zauberturm leer ist und die Schätze schnöde Münzen sind.
Ich muss halt sagen, für mich, ich war ein absoluter Roll-and-Ride-Fan.
Und deswegen kann das für mich trotz alledem bleiben.
Okay.
Jetzt darfst du.
Ich dachte, ich mache das jetzt erst und dann sagst du ja oder nein. Ich
nehme das zurück. Ja, los, sag mal.
Also, ich war ja früher totaler Roll-and-Ride-Fan und ich bin inzwischen so ein bisschen Roll-and-Ride-müde.
Moment, bist du nicht Würfel, Martina?
Ja, aber so richtig, also alles, was jetzt so neu rausgekommen ist, hat mich nicht mehr so gecatcht. Das letzte war Track 12, was mich so richtig gecatcht hat. Dann habe ich ganz viele Flip-and-Rides gespielt, was auch in Ordnung war, was ich auch gerne gespielt habe, viele Partien Welcome to und sonst irgendwas. Aber das hier reizt mich dann doch noch mal mehr, weil dadurch, dass ich weiß, welche Karten alle kommen, sicher, habe ich diese Mischung, die es für mich so genial macht, zwischen Planen und Zufall.
Mhm.
Die es für mich spannend macht. Ich plane nicht einfach nur und mache meinen normalen, also arbeite so meinen Euro ab, ne? Sondern ich plane vor und ich plane eigentlich auch relativ vor, wie will ich in den Runden weiterkommen? Wo ist es mir wichtig, strategisch Dörfer zu bauen? Was will ich erreichen? Und habe dann aber trotzdem diesen Glücksmechanismus drin. Wann kommen welche Karten? Ich weiß aber, welche kommen. Und das ist natürlich sicherer nochmal, als ich jetzt zum Beispiel bei einem Roll-and-Ride habe. Oder auch bei einem Flip-and-Ride, wo halt einfach ja immer viel mehr Karten drin sind als hier. Hier habe ich in der ersten Runde habe ich 6 Karten da drin. In der zweiten 7, in der dritten 8 und in der vierten
9. Und die kommen auch alle, ne?
Und die kommen alle. Das heißt,
man weiß nur nicht die Reihenfolge.
Genau, aber das heißt, ich kann viel mehr planen, als ich bei anderen Vertretern des Genres kann. Und das macht das Spiel für mich so spannend. Und deswegen kann es bei mir auf jeden Fall bleiben. Und ich freue mich, also es gibt ja schon eine Erweiterung. Und das ist natürlich auch ein Spiel, was für Erweiterungen einlädt einfach. Für dich neue Pläne zum Träumen.
Mhm. Es ist sogar dann noch Eurogame-lastiger, das Spiel an sich. Weil du hast ja im Prinzip 6 Aktionen. Und du weißt genau, welche Aktionen das sind. Das ist sehr planbar und sehr euromäßig, ne? Ich habe diese Aktion und ich muss die irgendwann machen. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge. Das ist schon noch eurolastiger. Also du gehst von dem schon eurolastigen Mechanismus Roll and Ride wieder zurück zum Flip and Hinstell. Und Hinstellkomponenten sind auch Euros.
Flip and Put. Das ist das Genre Flip and Put Game.
Flip und Hinstell.
Flip and Stell hört sich besser an.
Flip and Stell. Entstell. Ja, und dann, ja, auch dieses Ausdehnen und wieder Kollabieren, das ist, das hat so diese systolisch-diastolischen,
sehr schön. Die Negativpunkte so ein bisschen sind halt bei dem Spiel diese Münzen, das hätte ich mir gewünscht, dass es anders gemacht worden wäre.
Metallmünzen?
Nein, einfach nur, wenn sie auf der gleichen Seite das Gleiche sind, dass ich nicht ständig drunter gucken muss. Oder eine Leiste oder sowas, weil ich finde, hier hatten verdeckte Siegpunkte, haben hier überhaupt gar keinen Sinn. Dann ist es natürlich schon so ein bisschen fisselig, dass man nach der Ära sozusagen die ganzen Klötzchen wieder abräumen muss und gucken muss, dass die Dörfer und so draufstehen bleiben. Ist jetzt aber auch nicht tragisch. Also ist jetzt nichts, was mir irgendwie den Spielspaß wegnimmt. Beide Punkte nicht. Deswegen, es bleibt.
Es ist ein Spiel, was durch seine ganzen Euro-Mechaniken und aber durch sein Setting sagt man, es will eigentlich Geschichten erzählen. Es erzählt die Geschichte einer Ausdehnung und einer Erkundung. Aber am Ende
ist es doch nur ein Flip-and-Stell.
Ist es halt Punkte sammeln. Und wer das meiste Geld gemacht hat, ist dann, das ist die Geschichte, die ich erzählt habe. Ich bin der reichste Händler. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, es kann doch weg.
Okay.
Nein, es kann bleiben, weil ja, auch das ist wieder so ein Spiel, wo es bestimmt wieder lustige Pläne gibt und jedem einmal gespielt zu haben, ist auch nicht verkehrt. Und ja, doch, doch, ist nett. Und ich habe verschiedene Wege, es ist ein bisschen komplexer im Denken. Ja, kann schon bleiben, aber ich bin da so, ist jetzt so hart an der Kippe, würde ich sagen.
Ja, aber ich habe dich mit diesem Spiel auch nochmal dazu gekriegt, ein Vertreter des Genres zu spielen, weil so richtig Roll and Rides oder so hast du gar keine Lust mehr mitzuspielen.
Kommt immer auf, wenn das gut
und
gemacht
Flip
ist.
And Rides
wenn
und
das
sowas.
Gut gemacht ist. Nämlich, ich spiele jedes Spiel, wenn es
sein
wenn's
muss.
Gut, wenn, nee, wenn es gut gemacht ist. Das ist ja, du kannst ja auch Science-Fiction-Filme haben, die doof sind und Science-Fiction-Filme haben, die super sind. Und ich spiele lieber Science-Fiction-Filme, die Science-Fiction-Filme, die gut sind. Aber man kann auch mal einen mittelmäßigen oder einen schlechten Science-Fiction-Film gucken, wenn er was dem Genre hinzufügt.
Okay, also gucken wir gleich eine Star-Wars-Serie.
Nein.
Okay.
Da gibt's ja gerade keine guten.
Nee, aber man kann ja auch mal eine schlechte gucken.
Wow.
Bis zum nächsten Mal.
Dass du immer auf Star-Wars kommst, das ist unglaublich.
Wenn wir uns die Frage stellen,
ist das gut oder kann das weg?
Tschüss. Tschüss.